Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 154. Ein Werk mit großem Einfluss auf die Popkultur und Subkultur, das zum Nachdenken anregt. Es geht um Sex und Gewalt, um Gewaltfantasien, die ausgelebt werden, sowie um die Reaktion und den richtigen Umgang der Gesellschaft damit. Es geht um Resozialisierung und wie man aus Boshaftigkeit Gutes machen kann, wie stark man den Willen des Menschen unterdrücken kann und wie man ihm durch Manipulation und Folter seine Entscheidungsfreiheit nimmt. Es geht um die ultrabrutale Horrorshow. Wir sprechen heute über den Kultfilm A Clockwork Orange. Viel Spaß bei der Folge 154. Alright, well, well. Ich bin der Chris und begrüße auch heute den ultrabrutalen Cedric Boy.
Well, well, my Druggy Boys.
Diese Sprache in dem Film ist fantastisch, ne? Die ganze Zeit immer dieses Alright, Sir. Well, well. Ja, wir sprechen heute über Clockwork Orange. Das war tatsächlich auch ein Wunsch, also das war ein Wunsch eines Hörers, eines fleißigen Hörers, der uns mal gefragt hat, so wie schaut's denn aus mit der Clockwork Orange? Wäre das was für den Podcast? Und meine Antwort darauf war, ja. Und deine Antwort darauf war, den wollte ich eh schon immer mal wieder anschauen. Und deswegen ist es heute soweit, bei der Folge 154 am Samstag, den 2. März um 10.54 Uhr geht's um A Clockwork Orange. Hättest du das gedacht?
Nee.
Nee, hättest du nicht, ne? Ich habe ein paar Kommentare dabei, vielleicht fangen wir gleich damit an mit der Folge. Unsere letzte Folge über das Suspiria Remake hat für Aufsehen gesorgt, würde ich fast sagen. Wir haben viele Kommentare und Nachrichten bekommen und wir haben viel Lob bekommen, muss ich tatsächlich auch sagen. Einige mögen es offensichtlich, wenn wir in Rage sind und uns aufregen und haben sich darüber sehr amüsiert und gefreut, dass das mal wieder der Fall war. Genau, das wollte ich auf jeden Fall schon mal dazu sagen. Wir haben auch viel Lob bekommen, also dass wir, ich lese jetzt einfach mal ein bisschen zwischendrin einfach so ein paar Sachen vor, die sind jetzt aus den Kommentaren einfach rausgepickt, das sind nicht immer die ganzen Kommentare, aber das mochte ich sehr, nicht um uns jetzt zu Bauchpinseln selber, ne, und uns irgendwie selber auf die Schulter zu klopfen, aber wenn Leute sowas schreiben wie das ehrlich, transparent, unterhaltsam und authentisch, das geht natürlich runter wie Öl, ne, das mag ich. Wie gesagt, ich dachte auch, dass wir eigentlich zerrissen werden für diese, oder das heißt zerrissen werden, ich dachte, dass uns alle hassen für die Folge, dass wir das so zerreißen, dieses Remake oder so, aber es war tatsächlich gar nicht der Fall. Einer hat zum Beispiel geschrieben, lehne den Film bis heute ab, kann euer Opfer nachvollziehen, fand ich auch sehr gut. Und einer hat auch noch geschrieben, verstehe eure Meinung zu Suspiria zu 100%, das gleiche gilt für mich für das Dawn of the Dead Remake, hat nichts mit dem Original zu tun. Also offensichtlich werden diese Remakes zu diesen absoluten Horrorfilm-Klassikern dann doch eher abgelehnt und nicht so geliebt wie, ja, keine Ahnung. Vielleicht, weiß nicht, wenn man vielleicht ein bisschen älter ist oder sowas und es gar keinen so einen Bezug zum Original hat, ob man dann vielleicht eher die Remakes eher mag oder sowas, aber offensichtlich mögt ihr auch lieber die Originalfilme.
Zurecht.
Genau, ich habe es gerade schon erwähnt, der heutige Film wurde gewünscht und es passt uns gut in den Kragen, deswegen, weil wir hatten jetzt auch echt Bock drauf, den mal wieder zu machen und der Kommentar mit dem Wunsch nach dem Film A Clockwork Orange endet übrigens mit den Worten Scheiß Studenten, wo ich erstmal super lachen musste, weil das ist jetzt, jeder, der jetzt keine Ahnung hat, was das soll, das ist einfach eher ein Insider, den wir schon mehrmals auch ein bisschen erzählt und erklärt haben und immer wieder in den Folgen auftaucht. Und es ist halt lustig, wenn Leute deine Insider-Witze verstehen und machen. Ne? Das ist halt dann absolut saugeil. Deswegen Grüße an der Stelle auch mal raus. Und gut, das war jetzt mal so ein bisschen was ich zur letzten Folge. Hast du irgendwas, was du noch beisteuern willst zur letzten Folge, zu irgendeiner Folge, zu deinem Alltag, zu deinem Leben, zu deiner Woche? Zu irgendwas.
Nee, eigentlich alles beim Alten.
Alles beim Alten.
Aber ein bisschen so ein Schmolltag. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber wo man halt einfach so sich denkt, Die ganze Welt kriegt heute Mittelfinger. Irgendwie.
Ja. Ach. Ja, kann ich verstehen. Doch, nee, das kann ich gut verstehen. Es ist, ich bin auch ein bisschen im Stress. Das nervt mich manchmal am Wochenende so, wenn am Wochenende zu viel ansteht, ist immer so ein Ding. Wenn man dann am Montag früh schon wieder in die Arbeit geht und denkt sich, ey, ich habe am Wochenende einfach mehr gemacht wie die ganze Woche in der Arbeit. Aber ja, verstehe ich. Aber das macht nichts, weil wir machen heute trotzdem eine coole Folge und dann kannst du mit deinem Leben anstellen, was du willst, wie das klingt.
Dann kannst du dein Leben beenden, wie es willst.
Dann nehme ich auf Vollbart und schneide mal die Pulsadern auf. Nee, keine Ahnung.
Strick hängt schon. Nee, aber das ist einfach so, wenn weiß nicht. Ja, einfach sich denkt, ich weiß halt nichts mit mir anzufangen.
Ich kenne das. Und wenn man auch zu nichts Bock hat, ne? Wenn man sich auch denkt, so, ich habe auch keinen Bock, irgendwie einen Film zu schauen, ich habe auch keinen Bock zu zocken, ich habe auch keinen Bock auf nichts, sondern ich will einfach nur, ich will mich nur selbst hassen. Ja, ich verstehe das. Aber dann überspielen wir das Ganze jetzt und sprechen über den Film Uhrwerk Orange oder natürlich der Originaltitel A Clockwork Orange. Ein Film vom, ja, ich würde sagen, auf jeden Fall Kultregisseur. Filmschaffende und Kritiker zählen ja ihn zu den bedeutendsten Filmemacher aller Zeiten. Ne? Obwohl er nie einen Oscar gewonnen hat, können wir vielleicht auch kurz drüber reden. Wir reden über Stanley Kubricks Film eben, der eine Filmadaption des Buches ist, des Zukunftsromans von Anthony Burgess von 1962. Da denke ich mir, kennst du es, wenn man sich bei sowas immer denkt, so, wie kann man denn 1962 sowas aufschreiben? Und wie kann man dann 1971 sowas drehen?
Ja.
Es ist ja, also, das ist wieder so ein richtiger Film, wo ich mir denke, ey, wenn du den 1971 gesehen hast, dann hast du doch die Welt nicht mehr verstanden. Da hast du doch gedacht, was ist denn jetzt los? Ich meine, das ist ja jetzt so ein Film, bei dem man sich denken könnte, Alter, was hat man sich dabei gedacht? Wie kann man denn sowas zeigen? Wie kann man denn sowas machen? Wie kommt man auf die Idee? Aber 71? Holla die Waldfee, aber okay.
Ja.
Über Stanley Kubrick ganz grob, ich will jetzt nicht, weil das würde sonst total ausufern, was so seine bekanntesten Werke sind, sind wohl 2001 Odyssee im Weltraum. Der Film, der ja wegen seiner visionären Ideen und seines Designs auch als einer der einflussreichsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten gilt und sich dann auch später Autoren und Regisseure inspirieren ließen von diesem Film, unter anderem auch George Lucas, ne, der dann die Star Wars-Trilogie, also auch da wurde sich inspiriert von dem Kubrick-Film da eben. Clockwork Orange, Shining 1980 ist auch ein Clockwork Orange-Film, wollte ich gerade sagen, auch ein Kubrick-Film und einer, da, auf den ich richtig Bock hatte, ist, den ich auch unbedingt mal wieder sehen will, ist Full Metal Jacket. Wie geil ist denn ein Full Metal Jacket von 87, mein Geburtsjahr übrigens, wie geil ist denn dieser Film und den will ich unbedingt mal wieder sehen, auch ein Stanley Kubrick-Film. So, wir sprechen heute aber nur über Clockwork Orange. Weißt du, warum der Film A Clockwork Orange heißt?
Nee, aber du wirst es sicherlich gleich sagen, oder?
Ja, das ist sehr gut. Warum sollte ich auch sonst fragen, wenn ich die Antwort nicht wüsste? Ich habe das nämlich gegoogelt. Der Buchautor erklärt nämlich den Titel seines Buchs, das ja genau den gleichen Titel wie der Film hat, folgendermaßen, dass er 1945, als ich von der Army kam, hörte ich einen 80-jährigen Cockney in einem Londoner Pub, also die Cockneys nennt man ja so, das ist so Umgangssprache für die Londoner Leute halt so ein bisschen, und in diesem Londoner Pub von jemandem sagen, er sei schräg wie eine aufgezogene Orange, as queer as a clockwork orange, also das waren so seine Worte. Und das fand er so strange, diesen Ausdruck, weil er dann drüber nachgedacht hat und sich gedacht hat, der Mensch ist ein Mikrokosmos, er ist praktisch ein Gewächs, organisch wie eine Frucht, er hat eine Farbe, Zerbrechlichkeit und Süße, und ihn zu manipulieren und zu kontrollieren bedeutet, ihn in ein mechanisches Objekt zu verwandeln, wie eine Uhr zum Beispiel. Ne? Und deswegen Uhrwerk, Orange, Clockwork, Orange. Verrückt. Hast du jetzt was dabei gelernt, oder?
Ja, ein bisschen, ja. In der Tat, Sir.
Ich kann Sie gut verstehen, Sir.
Aber rein, mein Bruder.
Ja, genau. Jetzt möchte ich auch nicht mehr dein Bruder sein.
Right?
Ja, die
right. Wir haben mal in der Kneipe so bestellt, weißt du das noch?
Oh, das war fantastisch. Stimmt, wir haben mal in der Kneipe, haben wir mal bestellt, wie die Leute bei, wie einfach die Droogs bei Clockwork Orange.
Aber das ging nur, das war, irgendeiner hat right gesagt und alle anderen haben mitgezogen.
Ja, und alle haben wirklich in der Sekunde drauf reagiert und haben sofort right, 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 alrighty, right, meine kleinen Droogies. Ja. Das war fantastisch, ja.
Oh ja, ich hatte auch seltsame Lust, wieder Addicts zu hören, als ich Clockwork Orange angeschaut habe. Ich weiß nicht warum, aber.
Ich bin auch, ich muss echt sagen, ich bin gerade ein bisschen in diesem Clockwork Orange Kosmos drin und ich habe auch echt ein bisschen was drüber recherchiert und überhaupt und so weiter. Und da bin ich auch auf so viele Sachen wieder gestoßen, wie die Addicts oder wie Lower Class Brats, was eine geile Punkband ist, auch in diesem Clockwork Orange Universum so ein bisschen mit drin ist. Und so viele Sachen sind mir einfach in den Kopf zurückgekommen und ich hab auch richtig Bock drauf. Oder kennst du die Band noch, mit der wir mal gespielt haben? Diese Hattrickers.
Ja, japanische Band.
Alter Schwede, eine japanische Band, die auch ihr ganzes Bühnending ist, die sehen halt aus wie eine richtige Horrorversion von Clockwork Orange oder von diesen Droogs.
Well, meine kleinen japanischen Droogies.
Ja, so richtig mit. Ich hatte mal ein T-Shirt von denen, das passt mir leider nicht mehr, weil das super klein ist mittlerweile.
Das hat mir damals schon nicht gepasst, aber das war das, wo das Blut am Kragen war, ne?
Ja, das war da oben. Das sah einfach aus, als hätte man sich die Kehle aufgeschnitten und der ganze Kragen war einfach runtertropfendes Blut und dann stand halt irgendwie Hattrickers und es war geiler Scheiß. Geile Band, ja. Mit denen haben wir irgendwo mal gespielt. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber das war ziemlich cool. Hattrickers. Deswegen, weil wir jetzt gerade dabei sind, ich möchte, bevor wir über den Film sprechen, einfach mal ganz grob so ein bisschen erzählen. A Clockwork Orange, ne? Das gilt ja, also das ist ein Kultfilm und der ist ja ich habe es in der Einladung erwähnt, popkulturell und auch subkulturell ist der ja wirklich weit verbreitet. Also es gibt ja wirklich eine Subkultur darum, eine Szene drumherum. Und auch die Skinhead-Szene bedient sich ja da auch mit immer dran. Und man sieht oft also Tattoos in Clockwork Orange-Stil, ne, dieses Auge ganz oft und so weiter. Oder ich habe jetzt auch gerade ein paar Punk-Bands genannt sowieso, ne, die auch alle diesen Stil nutzen. Und da ist echt ein großer Einfluss einfach da. Und das jetzt nicht nur oder auch die Band Addicts, was du gerade gesagt hast, die ja Ende der 70er gegründet wurde und da auch den kompletten Stil, dieses Aussehen übernommen hat. Wir werden mal ein bisschen populärer, wo man vielleicht mehr damit anfangen kann, und zwar die Toten Hosen. Ne? Ich sage ja nur, hier kommt Alex. Ne? Dieses Lied kennt ja wirklich jeder. Das geht ja wirklich, ist ja genau auf diesen Film bezogen, genau auf den Protagonisten des Films Alex. Die haben ja auch mal ein Konzeptalbum rausgebracht, ein kleines bisschen Horrorshow. Ne? Alles wissen wir auch Bescheid. Wir haben dann noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel, das geht ja bis in die Fußballszene. Ne? Zum Beispiel habe ich hier recherchiert, die Ultra-Gruppierung der Frankfurter Eintracht, ne? Die heißen Droogs, die nennen sich Droogs. Oder auch in Saarbrücken gibt es wohl eine Ultras, die heißen Droogs SB. Also wahrscheinlich für Saarbrücken.
Coxborough hat auch ein cooles Lied, Droogs Don't Run.
Ja, genau. Ja.
Auf der Shocktroops da drauf war.
Und es gibt natürlich auch eine Simpsons-Folge über Clockwork Orange und eine South Park-Folge über Clockwork Orange. Also das ist überall mit drin. Das hat wirklich sich richtig krass verbreitet. Und auch und etliche Anspielungen in Filmen, in Musik, in allen Genren. Ich habe was Geiles gelesen. Die australische Sängerin Kylie Minogue sang ihren Hit Spinning Around während ihrer Fever-Tour 2002 in einem Droogs-Outfit. Also keine Ahnung, das ist wirklich, wirklich abgefahren, was das eigentlich für, was das für Wellen geschossen hat. Nee, das sagt man nicht. Wellen geworfen hat? Nee, sagt man auch nicht. Ach, egal, aber du weißt, was ich meine. So.
Righty right.
Lass uns mal über den Film reden. Wir haben mit dem Alex, dem Hauptdarsteller, der gespielt wird von Malcolm McDowell, einen, der übrigens durch diese Rolle berühmt wurde und den man auf jeden Fall auch kennt und aus etlichen Filmen überall mal irgendwo gesehen hat. Ich kann da tatsächlich keine großartigen nennen mit ihm, aber.
Ist er nicht auch bei Caligula dabei?
Weiß ich nicht, aber das ist so ein richtiges Gesicht, wo man sich denkt, den sieht man doch immer wieder in irgendwelchen.
Das ist ein richtiger Tausendsasser.
Ein richtiger. Ja, nee, kennt man auf jeden Fall. Righty right.
Ja, Malcolm McDowell, das war schon immer so eine kleine schwere Nöte.
Ja, das war so
ein richtig kleiner Fratz, du.
Den hat man doch immer getroffen in der Corova-Milchbar. Er hat doch immer einen über den Dusch getrunken, sind wir doch mal ehrlich. Die Anfangsszene mit Alex und den...
Den habe ich erkannt, hat er noch ein Milchbart gehabt.
Da hat er noch Milchzähne gehabt. Milch, ne? Auch Milch spielt eine große Rolle. Die Anfangsszene beim Film ist, wie Alex und seine Droogs, also Droogs steht ja für seine Kumpels, seine Gang.
Well, well, well.
Alright. Alright, sagen die auch so oft, das ist so geil. Und die sitzen da in dieser Milchbar, das ist auch so eine geile Einstellung und Szene, und die Kamera geht einfach nur langsam, fährt langsam zurück und man sieht halt immer mehr aus dieser Szene, erstmal nur den Alex, sein Gesicht, wie er da sitzt, alle mit diesen weißen Klamotten und diesen, ja, ihr diesem Stil halt. Die Kamera fährt zurück, man sieht dann, dass sie in einer Bar sitzen, die Bar, das ist diese Korova Milchbar, Korova ist übrigens das russische Wort für Kuh, und die sitzen dort und trinken Milch aus Gläsern. Ich weiß nicht genau, wie diese Getränke heißen, die sie trinken. Das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber gibt es ja verschiedene. Aber egal, sie trinken dort Milch? Aus Milchgläsern Milch oder aus Gläsern Milch. Und die Bartische sind so nackte Frauenskulpturen. Ja? Mhm. Und wenn man sich eins einschenkt, dann läuft die Milch aus den Nippeln der Statuen raus. Ja, der
hat Nippel gesagt.
Wenn man da irgendwie einen Schalter drückt. Also das ist ziemlich, ziemlich geil. Ja, ey, die sitzen da und die nächste Szene ist ja gleich so eine ganz ikonische Szene, die man auch ganz oft irgendwo mal gesehen hat. Die wurde oft parodiert, die hat man oft gesehen. Dieses Bild ist ganz bekannt. Wenn man diese vier Droogs dann durch diese Brückenunterführung gehen sieht nachts und man sieht ihre Schatten, man sieht sie nur als Schattenfiguren am Anfang, wie sie dort so laufen und mit ihren Knüppeln und der eine mit einer Kette und so halt da so durch diese und ihren Hüten auf und wie sie halt da durch diese Brückenunterführung laufen und dort verprügeln sie gleich in der ersten oder gleich in dieser Szene dann an so einen am Boden liegenden, besoffenen, obdachlosen alten Mann, der da halt liegt und an dem vergehen sie sich gleich. Die gehen gleich zu dem hin, ne, lachen ihn ein bisschen aus und klatschen ein bisschen, während er singt und dann verprügeln sie ihn halt. Ultra brutal. Das Wort taucht auch so oft auf in dem Film. Ein bisschen ultra brutale. Und ja, das ist ja gleich so eine ikonische Szene. Und in der nächsten treffen sie dann ja gleich auf diesen Billy Boy und seine Droogs oder seine Gang und da gibt es dann so eine geile... Sie versuchten, das alte Rein-Raus-Spiel an einer jungen Frau durchzuführen. Die versuchen dann gerade, eine Frau zu vergewaltigen, diese andere Gruppe. Und dann kommen diese Alex und seine Gang halt dazu und dann gibt es halt eine Schlägerei zwischen diesen zwei Gangs. Und die ist ja fast inszeniert wie ein Wrestling-Match.
Mhm, mit durch die Scheiben fliegen und Tische drüber ziehen und so aus.
Und das Ganze untermalt mit klassischer Musik, die ganze Zeit in diesem Film immer wieder richtig krass im Vordergrund steht. Diese klassische Musik, dieses... Ich weiß nicht, das ist einfach so geil.
Der gute alte Ludwig van.
Es ist Ludwig van, der gute alte. Das alte Rein-Raus-Spiel, ich sag's dir, ey. Und die Kampfszenen, das ist einfach geil gemacht. Das sieht fantastisch aus. Ich weiß auch nicht, der Film hat einfach... Ich kann gar nicht... Man kann das gar nicht, finde ich, so richtig beschreiben. Ich denke mir immer so, ey, ich weiß auch nicht, der ist so... Ich kann das wirklich gar nicht in Worte fassen, wie manchmal diese Szenen aufgebaut sind und diese Kameraeinstellungen und diese Figuren, auch dieser Billy Bob, wie der da, die Nahaufnahme von seinem Gesicht, wie der schaut und was der macht, das ist manchmal so ein bisschen Gestiken und Mimiken, finde ich, manchmal wie in so einem alten Western hat der Film. Wo du kennst du das, wenn du bei so alten Western, wenn die so Close-Ups auf die Gesichter machen und die haben so richtig seltsame Gesichtszüge und machen so ganz markante Bewegungen, die irgendwie, genauso finde ich, ist es in dem Film oft mal, auch ganz am Ende, wenn er den Mund immer aufmacht, wenn er sich da an einem Bett füttern lässt. Das ist so, ich weiß nicht, das ist, ja, saugrasser Film auf jeden Fall. Sie machen dann auf diesem, alle sind immer noch im gleichen Abend, sie machen dann weiter mit einem Überraschungsbesuch, nennen sie es, dort fahren sie dann, oder kommen dann in so einer Wohnung raus, wo sie dann eben ja mehr oder weniger eindringen wollen, aber an der Tür macht erstmal die Frau auf und sagt hier so, ja, wer sind Sie, was wollen Sie? Und sie tun dann so, als hätten sie einen Autounfall und sie müssen unbedingt mal telefonieren, weil ne, der Freund liegt auf der Straße. Ma'am, er liegt auf der Straße und er verblutet. Und sie soll ihm halt die Tür aufmachen. Sie will eigentlich niemanden so spät mehr die Tür aufmachen. Ihr Mann sagt dann, okay, mach doch mal auf. Lass den jungen Mann doch rein, dass er telefonieren kann. Und dann kommt halt die ganze Gang rein, schön maskiert, ne, mit diesen komischen Masken, die sie da tragen. Und dann beginnt das nächste Chaos, in dem sie den Mann verprügeln und knebeln. Die Frau dann wäre auch...
Das finde ich die beste Szene in dem Film oder den besten Abschnitt, wenn die da in dieses Haus dann kommen, wie... Das ist so psychomäßig, wenn alle durch die Gegend springen und er wird am Boden da zusammengetreten, an seiner Frau wird da irgendwie das Kleid zerschnitten und er singt Singing in the Rain.
Das hat er gefallen, ne? Ja. Ja, die Frau wird dann auch, die wird dann offensichtlich auch vergewaltigt, weil sie ziehen sie natürlich aus. Man sieht, wie der eine dann natürlich dann seine Hose runterzieht, dann nochmal zum Mann rüberschaut und sagt, so viel Spaß jetzt dabei. Und dann, das ist schon, ich denke halt immer an die Zeit zurück. Ich denke mir mal, wenn ich mir heutzutage filme, man ist so viel gewohnt, sind wir mal ehrlich, wir sind im Jahr 2024 mittlerweile. Ja, ey, es gibt doch fast nichts mehr, was schockieren kann. Aber ich finde es jetzt unangenehm, aber wie war denn das bitte 71, wenn du das gesehen hast? Da bist du doch sowas noch gar nicht gewohnt. Da bist du doch so richtig
ausufernde Gewalt. Dass der Film immer noch so ein bisschen schockieren und provozieren kann, weil halt einfach diese Gewaltspitzen jetzt nicht nur, damit man halt sieht, wie irgendwie massenweise Blut fließt, sondern halt ist einfach dieses Gesamte. Ich finde ihn schon, der hat schon eine Ausstrahlung.
Ja, brutal. Mit
an Gewalt und ja.
Der hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, meiner Meinung nach.
Ist schon nicht ohne.
Also total, und man muss, also wie gesagt, ich finde, der Film funktioniert immer noch genauso, auch weil der ja so, er ist ja sehr gesellschaftskritisch, ne, und so, also es funktioniert schon noch sehr gut jetzt, und ich denke mir, 71 denke ich mir auch, wenn du das gesehen hast, hast du doch auch gedacht, Alter, was ist denn jetzt los, was schaue ich mir da gerade an, und das ist krass, ja, also der lässt einem auf jeden Fall mit einem eigenartigen Gefühl beim Schauen schon. Und das ist immer interessant, wenn Filme unangenehm zum Schauen sind und nicht im negativen Sinne, weil man sich denkt, oh, der hört nicht auf oder der wird nicht fertig oder der ist langweilig, sondern wenn die Szenen unangenehm sind, die man da sehen muss oder so. Das ist, und das hat der Film auf jeden Fall. Nachdem sie das alles machen, geht's zurück in die Milchbar. Und da gibt es dann auch diese strange Szene, wo diese andere da drüben dann Freude schöner Götterfunke singt. Freude! Wie es losgeht auf einmal, denkst du? Und die sitzen da in dieser Milchbar und trinken Milch und unterhalten sich. Und der Film ist auch erzählt aus der Sicht von Alex. Also mit einer Erzählerstimme oben drüber sozusagen. Die immer wieder sagt so, und dann sind wir da und da hingegangen. Und das ist dann passiert. Und die immer wieder die Geschichte erzählt und über sich selbst erzählt praktisch immer so. Und dann haben sie den Alex, bla bla bla, also die erzählen ein bisschen so immer. Den Jungen irgendwas, der gute alte Ludwig van. Alex ist dann auch zu Hause, ne, weil sein Leben ist ja im Prinzip dieses nachts rausgehen, diese Gewaltfantasien haben, dieses brutale Leben, dieses Vergewaltigen, diese Gewalt ausüben. Und am Tag ist es halt, ja, nicht in die Schule gehen und dann im Prinzip wieder auf die nächste Nacht warten, um sich mit seinen Drugs zu treffen. Das ist ja so immer, das ist ja so das Leben. Und die Szene fand ich so ultra abgefahren, wenn der zu Hause ist und dann er liebt Ludwig van Beethoven, vor allem die 9. Sinfonie, das ist genau sein Ding, ne? Er hört das gerne und er hat daheim auch super viele Platten und Boxen und kann super geil alles hören. Will dann nicht zur Schule gehen, wird dann auch, seine Eltern sind auch so saugeil, finde ich, so sau strange. Will dann nicht zur Schule gehen, weil ihm geht's schlecht. Er hat Schmerzen im Gulliver übrigens. Das ist aber der Kopf. Ich dachte am Anfang erst, dass der Penis damit gemeint ist, aber nein, das soll der Kopf sein.
Mhm.
Und ja, Schmerzen im Gulliver. Alex Boy, well. Auf jeden Fall sitzt dann dieser, als er dann mal aufsteht in Unterhose und dann halt so durch die Gegend läuft und so, weil, ne, dann läuft er an einem Zimmer vorbei, in dem Schlafzimmer seiner Eltern, glaube ich, ist das, und läuft da vorbei und denkt sich so, da sitzt doch gerade jemand drin. Und dann sitzt dieser, ich weiß gar nicht, was der eigentlich ist. Ist das auch irgendein Arzt oder sein Arzt oder ich weiß nicht, was das ist.
Irgendwie zur Schule oder sowas.
Oder ein Betreuer, keine Ahnung, weiß ich auch nicht so richtig. Aber das Gespräch, was der mit dem dann führt, im Liegen, der führt doch das Gespräch teilweise im Liegen mit ihm in diesem Bett. So, das ist so verrückt irgendwie. Ich weiß auch nicht, weil er so auch so nackt ist und dann immer so teilweise so seltsam angefasst wird und oh, ganz, ganz, ganz interessante, unangenehme Szene, finde ich auch, wenn der da. Und vor allem, was halt echt krass ist, diese Sprache. Das ist ja wie eine eigene Sprache in diesem Film. Also da sind ja, es gibt ja...
Fein.
Es gibt ja, also die haben ja wirklich so richtig eigene Sprache entwickelt und auch eigene Begriffe und so teilweise. Und ich weiß auch nicht, das ist echt unfassbar, der Film.
Nachmittag wird schon wieder gehen. So.
Genau. Vielleicht kann ich es wegpennen. Er kann es doch wegpennen, oder? Ich weiß gar nicht, wiefern wir jetzt genau auf alle Szenen eingehen wollen, aber ja, wie gesagt, Sex und Gewalt spielt ein riesengroßes Leben im spielt eine riesengroße Rolle im Leben des Alex, ne? Weil es gibt ja dann auch die Szene in diesem Plattenladen dann mal, ne, wo er dann die zwei Mädels mit heimnimmt, die um ihnen seine Boxen zu zeigen und die dann da dann irgendwie auch sich vergnügen zu dritt. Also das ist sein Leben, ne? So dieses Sex, Gewalt, nachts durch die Straßen ziehen und ja, das ist es im Prinzip. Nur haben wir dann mal das Problem, dass er mal kurzerhand in Frage gestellt wird als Anführer, ne? Weil er ist ja der Typ, ne? Er ist richtig Horrorshow, er ist der Anführer und wird dann mal vom Georgie Boy und der andere heißt Dim und ich weiß gar nicht, wie der vierte heißt. Aber die stellen ihn dann mal so kurz ein bisschen in Frage und wollen mal so das Ruder, das Zepter an sich reißen, ne? Und sagen, ey, vielleicht machen wir jetzt mal, was ich will nachts, wenn wir losziehen. Und das ist dann auch diese geile Szene, wo sie dann einfach weglaufen und dann in Zeitlupe sieht man dann einfach, wie der Alex seinen Schlagstock oder was auch immer, das er da hat, seinen Knüppel packt und einfach gegen seine Leute einsetzt und einfach seine ganze Gang verprügelt und dem einen noch so in die Hand schlitzt. Damit halt am Ende wieder klar ist, ey, ich bin hier der Anführer, ne? Ja. So. Und dann geht's ja, also auch dann diese nächste Szene, bei dem sie dann wieder einbrechen, bei so einer Katzenlady, die heißt auch irgendwie Katzenfrau oder sowas. Die wohnt mit so vielen Katzen zusammen und hat irgendwie ganz viel Kunst in ihrem Haus. Und dort machen sie dann den gleichen Trick wieder. Hey, Ma'am, machen Sie mal bitte die Tür auf, ich muss telefonieren, mein Kumpel hat einen Autounfall, irgendwas. Die macht aber die Tür nicht auf und ruft die Polizei, weil sie sowas schon in der Zeitung gelesen hat. Aber sie kommen ja dann trotzdem rein oder nur der Alex kommt rein und erschlägt sie dann nach so einer kurzen Kampfszene mit so einer riesen Penisskulptur. Hier ist ja auch immer Anschubs, lass das sein. Und mit der erschlägt er sie dann und sie ist tot dann auch. Ne? Das erfahren wir dann kurz drauf, weil als er dann seine anderen Leute reinholen will in das Haus, um zu plündern, um was weiß ich, auszurauben, stehen die draußen vor der Tür warten und hauen ihm eine Milchflasche ins Gesicht, dass er zu Boden geht. Alle hauen ab, die Bullen kommen und der Alex ist der Einzige, der dann noch dort ist und praktisch festgenommen wird und dann... Ja, dann haben sie ihn sozusagen. Er wird dann verhört, bei der Polizei verprügelt. Da gibt es dann auch diese eine Szene bei der Polizei, wo ich weiß nicht, bei welchem Song das der Anfang ist, wo sie am Anfang sagen dann, so, sie wollen mir nur Angst machen, das stimmt doch nicht. Ist das eine neue Form von Polizeiverhör, von Folter? Wo dann der andere sagt, es wird deine eigene Folter sein. Ich hoffe, so Gott, sie wird dich zum Wahnsinn treiben. Das bei irgendeinem Song, so fängt irgendein Song an und dann kommt irgendwie das Lied. Ich weiß aber nicht mal, bei welchem Song das war. Und sie verprügeln ihn, ne? Bisschen Polizei, bisschen bla, wie es halt so ist und wollen ein bisschen was verhören und er sagt dann auch, er wurde angestiftet und so weiter. Fakt ist, er bekommt 14 Jahre Haft. Richtig Horrorshow, würde ich sagen. Mhm. Und ja, und dann ist er eigentlich in dieser Polizei oder in dieser Haftanstalt. Und das ist ja auch abgefahren, dieser Typ, wie laut dieser scheiß Typ immer schreit, der Polizist, der da drin steht und ihn dann, keine Ahnung, seine Sachen abnimmt, der schreit die ganze Zeit so militärisch laut, wo ich mir die ganze Zeit
glaube, Alter. Der hat ein bisschen so eine Hitler-Ausstrahlung, finde ich.
Ja, der hat auch so einen kleinen Hitler-Bart fast schon.
Maul halten, Saukerl!
Ja, genau. 6-5, 3-2-1. Das ist dann übrigens seine Nummer. Ja, die schreien die ganze Zeit so und das finde ich, hast du auch mehrmals in diesem Film, hast du so ein bisschen diese, da wird sich so ein bisschen über die Bürokratie lustig gemacht irgendwie, habe ich das Gefühl. So, ne, mit diesem super genauen und mit diesen Unterschriften überall und hier nochmal eine Kopie und das ist ein Durchschlag und der muss irgendwo hin und das hast du später bei der Überführung dann auch wieder. Weißt du, wo erst alles so super, super streng ist und dann so, also ich bräuchte eine Unterschrift hier, dann hier nochmal. Der Durchschlag ist übrigens für Sie. Und das wird dann ein bisschen so ausufern, so ja, wie bürokratisch, dass ein bisschen so ein kleiner Wink an die Bürokratie. Das fand ich schon auch ganz witzig. Ja, Fakt ist, er ist im Knast und was er dann macht, er ist dann im Chor und im Gottesdienst und alles ist ole ole. Es geht um eine neue Methode, von der man sich erzählt, die aus Böse gut machen könnte, weil man da mit seltsamen Methoden und mit einer seltsamen Behandlung wohl jemanden resozialisieren könnte. Also, dass er wirklich aus dem Knast kommt, 2 Wochen dauert es anscheinend, er kommt raus und alles ist wieder cool und er hat keine bösen Gedanken mehr und immer wenn die aufkommen würden, dann würde das halt weggehen, sodass, ne, dass man die einfach wieder rauslassen kann, die Straftäter. Ja. Das ist so das Ding, um was es denn dann gehen soll und er meldet sich dann fast freiwillig dazu, was man vielleicht auch an der Stelle kurz erwähnen kann, habe ich mal kurz recherchiert. Es gibt ja die Buchvorlage natürlich, nachdem der Film gedreht ist und da sind einige Dinge ein bisschen anders. Also ich glaube, das letzte Kapitel des Buches fehlt komplett und was hier so ein bisschen anders ist, das habe ich vorhin mal irgendwie ganz kurz gelesen, ich hoffe, ich bringe es noch zusammen. Der meldet sich in dem Film ja selber für diese Behandlung, für diese neue Methode. Mhm. Und ich glaube, im Buch ist es so, dass er im Knast jemanden umbringt und dann für die Behandlung praktisch ausgewählt wird. Ja, zum Beispiel. Im Buch habe ich auch gelesen, sind die 2 Mädels, die er im Plattenladen aufreißt, die sind im Buch 10 Jahre alt und er vergewaltigt sie bei sich daheim. Mhm. Auch krass. Also da ist anscheinend nochmal ein bisschen... noch ein bisschen härter das Ganze. Mhm. Auf jeden Fall, er wird ausgewählt oder er wählt sich selbst dann aus oder er möchte das halt gerne machen und dann nimmt er halt bei dieser Methode teil. Die Methode geht im Prinzip darum, haben wir vielleicht auch schon mal irgendwo natürlich gesehen, dass er sich Gewalt und Brutalität anschauen muss und so, dass er nicht wegschauen kann, also über einen langen Zeitraum. Er wird dann an so einen Stuhl, wie so ein Kinosessel im Prinzip gefesselt, komplett festgemacht, wie in so ein, also halt so halt festgemacht da drin. Der Kopf wird auch fixiert und die Augen werden dann aufgemacht, sodass er es nicht zumachen kann. Mit
ja, so ist wie so eine Zwangsjacke.
Genau, Zwangsjacke, das Wort habe ich gesucht, ja.
Und so Klammern in den Augenlidern, dass er die halt nicht schließen kann. Einer sitzt immer daneben, der immer Flüssigkeit drauf träufelt, damit sie nicht austrocknen und ja, er kann quasi nicht die Augen verschließen, nicht blinzeln, gar nichts, sondern muss das alles dann über sich ergehen lassen. Und ja, da werden halt dann immer Filme gezeigt, die extreme Gewalt oder dann auch wieder so Vergewaltigungen zeigen oder auch Szenen aus dem Dritten Reich und ja, dass er halt da diese ganze ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin jetzt wieder ruhig, schmoll weiter.
Während sie ultra brutale über den Screen schickten. Ja, das sagt er doch tatsächlich. Du schmollst doch selbst im Podcast, oder?
Naja,
also nee, das ist gut, ich bin da. Nee, das ist auf jeden Fall, er muss sich das über mehrere Tage natürlich oder über 2 Wochen dann anscheinend anschauen und das macht ihn schon auch echt fertig. Ne, am Anfang findet er das noch ganz nett, ne, sagt er dann auch so. Und dann ist es aber irgendwann so, dass es abstoßend findet, dass er sich das anschaut. Und auch diese Nazi-KZ-Filme und was er sich das anschauen muss, das findet er schon irgendwann echt fies. Das Allerschlimmste dabei ist allerdings, dass Beethoven, und zwar Beethovens 9., sein absolutes Lieblingsstück dann auch im Hintergrund läuft während dieser Videos und während dieser Filme. Und das packt er halt gar nicht und sagt, ey, er liebt Beethoven halt so sehr, der kann das halt nicht wahrhaben, dass sie Beethoven dafür benutzen und mit dieser Gewalt in Verbindung bringen, der hat doch gar nichts getan und so weiter. Und das macht ihn halt wirklich richtig fertig, dass er da wirklich dann schreit nach, hört auf und das muss aufhören und beendet es und ich hab's kapiert und bla und er will da raus. Aber das geht wohl noch so weiter für 2 Wochen, bis er geheilt ist in Gänsefüßchen, in Lufthäschen. Ja, damit kriege ich mit so einem Kommentar. Ne? Und es geht natürlich süß. Es geht natürlich auch immer viel um Politik bei dem Film. Ne? Es geht natürlich immer, ne? Die Zeitungen sind ja auch immer voll davon, von der neuen Behandlungsmethode und kann man die zurück ins Leben, zurück auf die Menschen, auf die Welt loslassen, diese Straftäter. Und ne, wie kann man das dann politisch für sich nutzen und für Wahlen? Und das ist auch immer ein großer Punkt in dem Film. sie führen dann, und das fand ich auch eine wirklich strange Szene, sie führen dann vor, fast wie bei einem Theaterstück, setzen sie halt wichtige Leute da in so ein Publikum von 50 Leuten, was weiß ich, oder 20 oder keine Ahnung, und dann führt er vorne vor und sagt, hier, das ist Alex, das ist jetzt nach der Behandlung, wir zeigen jetzt mal, was diese Behandlung bewirkt hat. Und das ist krass, weil er dann, ja, er steht dann da mit seinem, ja, Sir, natürlich, Sir, well, well, steht dann halt da und wird dann von einem zur Show, um das zu demonstrieren, kommt dann einer rein, der ihn halt anpöbelt und ihn, also wie eine Schlägerei mit ihm anfangen
will. Ja, der erniedrigt ihn halt dann erst auf jeden Fall. Gibt ihm gleich mal eine Ohrfeige, so wo er normalerweise natürlich mit Schlägen drauf reagiert hätte, dann ist er erstmal hier diplomatisch und warum, dass er es gemacht hat und ja, und dann wird weiter auf ihn eingeprügelt, bis er dann am Boden liegt, dann mit dem Fuß so auf seinen Brustkorb gedrückt und dann wird er gezwungen, die Sohle vom Schuh abzulecken. Und meine Freunde, ich habe geleckt.
Ja, und das ist wirklich auch so, dass er, während er natürlich dann, ja, während er fühlt, dass er Gewalt ausüben müsste, sage ich jetzt mal, oder will, das ist dann, das eben von der Behandlung, dann wird ihm immer schlecht einfach. Wenn er merkt, ey, jetzt würde ich aber am liebsten dem einen in die Fresse hauen, dann wird ihm halt schlecht. Und habe übrigens gelesen, dass der Schauspieler Malcolm McDowell, der den Alex spielt, mehrere Knochenbrüche von sich getragen hat, ne? Bei vielen Szenen des Films. Also,
okay.
Rippen gebrochen, habe ich gelesen, dass mehrere Rippen gebrochen waren. Was passiert ist, wie sie die Ultraportale wirklich ausgelebt haben. Ja, ich habe mir das aber oft auch gedacht bei so Kampfszenen, die hauen halt wirklich rein, ne? Die hauen halt wirklich zu mit irgendwas. Mhm. Auch mit die Füße und so weiter. Das ist, glaube ich, alles gar nicht so ohne. Aber nichtsdestotrotz, er wird erniedrigt, du hast es gerade erwähnt, und danach, also der wehrt sich ja nicht und ihm wird dann auch schlecht und er leckt wirklich an den Schuhen. Und es geht dann weiter, dass der nächste Test immer noch auf dieser kleinen Theaterbühne ist dann wie eine Frau, also eine junge, hübsche Frau, nur mit einem Höschen bekleidet, sonst nackt, kommt dann rein und stellt sich vor ihm. Und während er so am Boden liegt und er schaut sie an und dann natürlich auch wieder diese sexuellen Fantasien. Und die überkommen ihn dann auch, dass er sie anfassen will, aber halt kurz bevor das passiert, wird ihm wieder schlecht, ne, wegen der Behandlung, ne, und das kann dann alles nicht mehr passieren. Dann wird natürlich noch kritisiert, das ist ja auch gerade dieses Thema, ey, ist, wie weit darf man gehen, um jemanden den freien Willen zu nehmen, ne? Weil er entscheidet ja nicht aus seinem eigenen Willen, nee, ich reagiere jetzt nicht mit Gewalt, auf Gewalt oder sowas, oder ich, ne, lass jetzt meinen sexuellen Fantasien nicht freien Lauf, sondern er reagiert ja nur deswegen drauf, weil es irgendwie unterdrückt wird durch diese Gehirnwäsche, die er bekommen hat. Und ja, da ist halt immer der Konflikt. Darf man das? Wie weit darf man da? Ist es dann noch ein Mensch überhaupt, wenn er eigentlich gar nicht nach freiem Willen handelt, sondern einfach nur, dass in ihm irgendwie unterdrückt wird durch diese Behandlung?
Mhm.
Das ist halt so ein großer Punkt in dem Film. Ja, Alex kommt zurück nach Hause, das ist auch eine ultra geile Szene im Film, wenn er einfach dann reinkommt, nachdem er dann 2 Jahre, glaube ich, weg war oder was weiß ich, im Knast war oder halt in dieser Behandlung dann auch war danach noch. Und er kommt zu seinen Eltern und da sitzt dann irgendwie ein Fremder, der Joe, auf der Couch John, mit seinen Eltern. John oder Joe, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Und der wohnt dann einfach dort in seinem Zimmer und seine ganzen Sachen sind weg und er wohnt in seinem Zimmer, seine Schlange ist noch tot, die er besessen hat. Ich finde auch immer geil, wie er seine Eltern immer P und M nennt.
Ja.
Na M, na P, aber P und M, wie könnt ihr das tun? Finde ich auch sehr witzig. Also sie verstoßen ihn, ne? Sie sind auch total verrückte Szenen und geil gedrehte Szenen, die da passieren. Aber seine Mutter, die auch immer heult die ganze Zeit.
Ja.
Und sie verstoßen ihn fast. Ne? Also sie sagen, hey, das können wir doch dem Joe oder John oder wie auch immer das heißt, jetzt auch nicht antun. Der wohnt jetzt hier bei uns. So fast auf die Art, das ist unser neuer Sohn.
Ja, und wir haben noch einen Vertrag mit ihm und das können wir doch nicht so einfach so brechen. Und, ja.
Sie wollen ihn nicht haben. Sie wollen ihn ganz einfach nicht mehr haben, mehr oder weniger. Ja, das ist. Er zieht dann auch wieder durch die Straße und da wird es dann interessant, weil der im Prinzip dann all das ihm fast wieder passiert, was er selbst mal gemacht hat. Weil er zieht dann durch die durch die Straße und wird dann von einem, oder steht dann da mit seinem bisschen Sachen, die er noch irgendwie in so einer kleinen Tüte hat, die er halt vom Knast noch mitgenommen hat, und steht dort, nur das, was er anhat, besitzt er eigentlich, steht da, schaut auf der Straße ein bisschen rum und schaut da ein bisschen, keine Ahnung, eine Brücke ins Wasser, und dann kommt ein Obdachloser zu ihm, ein alter Obdachloser, das ist der, den sie auch am Anfang des Films verprügelt haben, und der kommt zu ihm und will halt irgendwie was von ihm. Hast du
eine kleine Spinde?
Ja, irgendwie sowas, ja, will was von ihm. Er gibt ihm irgendwas und dann plötzlich erkennt ihn dieser Obdachlose aber und sagt doch, Moment mal, du bist doch der, der mich fast tot geprügelt hat. Und erkennt ihn dann, schleift ihn so ein bisschen mit durch diese Unterführung, wo dann irgendwie nochmal ein Dutzend anderer Obdachloser alter Männer sind, die ihn dann, die alle dann auf ihn, über ihn herfallen, wie so eine kleine wilde, ausgehungerte Horde. Ja. Und verprügeln ihn dann und fallen über ihn her. Ja.
Also im Prinzip. Bis dann zwei Polizisten kommen und das Ganze dann mal auflösen. Und als er dann hochschaut, weil die Polizisten ihm dann aufhelfen wollen, dann sieht er, das ist sein, oder es sind seine ehemaligen Droogie Boys, der Georgie Boy und der Dim. Und ja, die sind natürlich überhaupt nicht erfreut, hier Alex zu sehen. Und ja, nehmen ihn dann gleich mal mit in die Mangel und ja, mit Handschellen wird dann irgendwo außerorts hingefahren, durch die Gegend gelaufen und ihn dann in so einen Wassertrog, der dann mitten da im Wald steht, ja, wird er dann erstmal hier nochmal ein bisschen gequält, indem dass man ungefähr 5 Minuten unter Wasser taucht und ihm mit einem Schlagstock permanent eine reindrückt.
Kennst du es, wenn man bei solchen Szenen versucht, die Luft anzuhalten, um zu schauen, wie lange man selber die Luft anhalten könnte?
Ja, wie man sich auch gefragt hat, haben die da unter Wasser irgendwie was versteckt, wo er dann, weißt du, so in der
Zeit atmen. Ja, weil die Szene so lang geht. Ja, weil ich denke mir auch, weil die Szene so saulang geht. Und ich dachte mir so, Alter, so lang kann doch kein Mensch die Luft anhalten.
Ja, das war schon lang.
Habe ich mir auch gedacht, ja. Ja, das ist auch geil, wenn man dann einfach die zwei wieder sieht, einfach seine alten Droogs, und die dann sagen, hä, wir sind jetzt bei der Polizei, und irgendwie die Sprache, diese Sprache in dem Film ist einfach so geil, das kann man gar nicht erzählen, das muss man wirklich hören und anschauen. Das hat wirklich so wie so eine eigene Sprache in dieser Welt, einfach wie die miteinander reden alle und so weiter. Das ist richtig geil gemacht. Ja, du hast es gerade erwähnt, dann wird er von seinen ehemaligen Kumpels da noch richtig erstmal hier eine Lektion erteilt, mehr oder weniger, ne? Weil sie können es ja jetzt sowieso, und der Alex würde sich ja sowieso nicht wehren, aufgrund dieser Behandlung sowieso nicht, würde ihm ja sofort wieder schlecht werden, aber kann er ja auch nicht. Ich meine, er wird ja damit wirklich fast ertränkt da drin, also das ist ja, ja, es ist... Es geht dann nochmal weiter, auch dann schleift er sich wieder in seinem Elend durch die Gegend, es wird dunkel und er kommt an einem Haus vorbei, das ihm irgendwie bekannt vorkommt, so sagt er es als Erzählerstimme. Und das ist das Haus, in dem sie dann auch eingebrochen sind in dieser ersten Nacht, wo sie diese Frau vergewaltigt haben und diesen Mann da so verprügelt haben. Und da geht er dann rein und er bittet dort um Hilfe, oder er klingelt und man sieht diesen Mann wieder, der mittlerweile im Rollstuhl sitzt, und der hat diese Frau, sieht man nicht, man sieht aber einen ziemlich muskulösen, mindestens 2 Meter großen Typen, der, wo es so ein bisschen sein Bodyguard ist, und der steht da und macht dann die Tür auf, dem fällt dann der Alex so, ne, in die Arme, und dem wollen sie dann ein bisschen aufpäppeln, indem sie ihn dann nehmen, und man sieht allerdings relativ schnell, dass der Mann, der da im Rollstuhl sitzt, ihn auch erkennt, und auch da ist, es holt ihn halt alles wieder ein, sozusagen, ne? Er erkennt, er will jetzt Hilfe, tatsächlich braucht er Hilfe, die bekommt er auch, eben wird dann im Bad eingelassen, aber der weiß schon, das ist der Typ, der im Prinzip mich zum Krüppel geschlagen hat, deswegen sitze ich im Rollstuhl, und seine Frau hat sich dann irgendwie, oder ist dann auch gestorben kurz drauf, also der hat das alles, der hat sein Leben da so maßgeblich verändert. Und geile Szene ist, als sie dann Alex dann im Bad einlassen, er liegt im Bad und er singt dann in diesem Bad Singing in the Rain, was der gleiche Song ist, den er damals bei der Vergewaltigung oder vor dieser Vergewaltigung in dem gleichen Haus gesungen hat und getanzt hat dazu. Und diese Szenen dann zu sehen mit dem Mann, der das spürt und sieht, dass ich weiß, dass das der ist, diese Wut, die dann in dem hochkommt, das ist richtig geil gemacht. Und da weiß man dann schon, hui, die rufen dann irgendwie noch ein paar andere Leute an, geben ihm dann noch was zu essen, schenken ihm auch die ganze Zeit Wein ein, den er trinken soll. Oh, das ist aber ein guter Wein, Sir. Ein guter Jahrgang. Er riecht auch gut. Sir, immer nach jedem Wort auch Sir sagen. Ja. Wollen Sie nicht mittrinken, Sir? Und auf jeden Fall trinkt er dann diesen Wein, da ist natürlich was drin und irgendwann kommen dann noch zwei andere dazu, die so ein bisschen seine Geschichte aufschreiben, mehr oder weniger, was da mit ihm passiert ist. Und auch da geht es wieder um Politik und ne, das zu nutzen irgendwie. Ja, sie schreiben dann alles ein bisschen auf. Das ist auch richtig geil gemacht, diese ganzen Szenen. Da ist immer, das sind oft sehr lange Einstellungen, was ich aber total geil finde, wenn du dann immer so dich fragst, ja, was passiert denn da jetzt? Alles ist auch immer super, keine Ahnung, das hat immer so einen leichten künstlerischen Touch irgendwie, dann der da mit drin ist, auch oft, wo sie sind oder auch diese Einrichtung, die du oft siehst und so weiter, auch bei den Eltern daheim oder sowas oder ja, die Mutter auch an sich, wie sie einfach immer so, der Vater und so, das ist wirklich richtig, das ist richtig geil gemacht einfach, ich kann das gar nicht erklären. Auf jeden Fall sitzt er dann an dem Tisch, trinkt er dann diesen Wein und erklärt dann ein bisschen, wie er sich denn jetzt so fühlt und was er denn so für Gefühle hat, ne, wenn irgendwie irgendwas passiert oder so. Und das erklärt er dann und die anderen schreibt es da ein bisschen auf. Und in dem Wein ist was drin, der wird irgendwann ohnmächtig, fällt um. Davor stellen sie ihm eben diese Fragen und dann foltern sie ihn, indem sie ihn in einem Zimmer einsperren und einfach Beethovens 9. Sinfonie, das sagt er nämlich noch, das ist das Schlimmste, was man ihm antun kann, ne, das zu hören im Prinzip, weil das kann er gar nicht mehr hören. Mhm. Und Beethovens 9. spielen sie dann lautstark ab, sodass er in diesem Zimmer oben in dem Haus irgendwie oder was weiß ich, einfach oben in einem Zimmer, hört er das und er wird wahnsinnig davon. Er kann es nicht hören, das hat er in Verbindung mit diesen KZ-Videos und so immer bekommen, diese 9., der alte Ludwig van. Und es geht so weit, dass er aus dem Fenster springt. Ne? Er flippt aus und hört auf, das ist blablabla pure Folter und er springt oben aus diesem Stock dann aus dem Fenster, um sich tatsächlich einfach umzubringen, funktioniert allerdings nicht. Er wacht nämlich dann im Krankenhaus auf, überall alle möglichen Knochen gebrochen, überall eingegipst. Also viel schaut da, viel ist nimmer, was nicht eingegipst ist, sagen wir so.
Ja.
Und ja, und dann liegt er eben da und auch alles immer mit dieser Erzählerstimme, die oben drüber das Ganze dann so ein bisschen erzählt, was er vorhatte und dass es nicht und dass er sich eigentlich das Leben nehmen wollte und so weiter und dass er wollte, dass es aufhört und so weiter. Es ist fantastisch. Er liegt in diesem Krankenhaus. Dann kommt noch diese geile Psychologin, die diese geilen Tests durchführt mit Szenen. Die zeigt ihm dann Bilder von zwei Personen, die Sprechblasen über dem Kopf haben. Und in einer Sprechblase von einer Person steht halt was. Und er soll die andere Sprechblase halt, was er sich gerade ausdenkt oder was ihm gerade dazu einfällt, das soll er dann einfach sagen. Und das, ich kann es gar nicht wiedergeben, aber das sind auch so witzige und so gestörte Sachen, die der da zwischendrin sagt.
Ja.
Es ist, also wirklich, es ist sehr geil. Und dann kommt nochmal dieser, ich weiß nicht, ob das ist es der Innenminister oder was sagen sie, was dieser eine Typ dann
ja,
ist?
Ja, halt irgendein Minister, der für dieses Projekt da mit dieser Resozialisierung da eigentlich irgendwie beauftragt war und der kommt dann eben nochmal zurück, weil man ja auch merkt, das hat nicht so ganz funktioniert, sondern das hat den Alex ja eher fast in den Selbstmord getrieben und ja, jetzt muss nochmal einiges gerettet werden und
da müssen auch ein paar Hände geschüttelt werden, ein paar gute Fotos gemacht werden. Es ist halt fantastisch, diese Schlussszene am Ende, eigentlich, oder diese letzten Szenen, wo dann dieser Minister, dieser Politiker am Bett sitzt, alle rausschickt und mit dem Alex dann redet hier, ne, so, hey, wir zwei und so, ne, das machen wir doch, das setzen wir doch für uns ein und so ungefähr. Und wir können uns doch gegenseitig helfen und auf die Nummer das halt alles läuft, bis dann die ganzen Fotografen reinkommen und diese schönen Daumen nach oben und Hände schütteln und Grinsenbilder machen für die Zeitungen und so weiter. Bevor das alles passiert, erzählt er ihm ja das und der Alex selber ist ja da die Hände eingegipst oder die Arme zumindest und er kann ja die Gabel fast nicht bedienen, muss er gefüttert werden. Und der liegt in diesem Bett und er hält sich mit diesem Politiker, der ihm da seinen super Plan erzählt und wie das alles ist und wie sie sich gegenseitig helfen können. Und währenddessen macht er immer zwischendrin so ruckartig wie ein kleines Kind den Mund auf und lässt sich halt von diesem Politiker dann füttern, der ihm dann so die Sachen kleinschneidet.
Das fand ich wirklich gut, ey.
Die Szene ist fantastisch, wie der immer den Mund aufmacht, immer wieder ganz schnell so den Mund aufmacht und wartet, bis was reinkommt. Das ist wirklich geil gemacht einfach.
Wenn er dann auch immer Fritz nennt.
Ja, genau, Friedrich heißt er. Und wie heißen Sie, wie ist denn Ihr Name eigentlich? Ja, also ich bin der Friedrich. Ja, Fritz, das schaffen wir schon, das machen wir zusammen. Ja. Und dann kommen eben diese ganzen Fotografen rein, machen da am Ende diese tollen Zeitungshändeschüttel, Grinse in die Kamerabilder und.
Ja, und es heißt dann noch so, dass er noch eine Überraschung bekommt, weil er da jetzt das Ganze mitmacht und die wissen ja, wie sehr dass er Musik mag. Und dann werden dann so extra fette Boxen noch mit in dieses Krankenhauszimmer da reingeschoben. Und dann wird eben nochmal nochmal Beethoven abgespielt.
Finde ich gut, dass du Mozart noch mit ins Spiel bringst. Ja. Ja, Ludwig van Mozart.
Ja.
Der Film ist, es ist...
Und am Ende ist er dann nochmal so, dass er nochmal so eine, als er dann die Musik hört, dann ja die Augen schon so komisch verdreht und dann wird er seine Originalfantasien dann auspackt, wo er dann hier irgendwelche Sexträume hat und noch sagt, ich bin geheilt.
Genau, der Film endet im Prinzip wieder mit einer dieser skurrilen Sexfantasien, die er halt hat. Und es ist spannend einfach, keine Ahnung, der Film, der ist so, das ist wirklich interessant einfach, wie das so diese Abgründe eigentlich dieses Menschen oder die Fantasien und diese Gewalt- und Sexfantasien dieses Menschen, wie der die behandelt und wie sie die ja so raus aus ihm raus operieren wollen fast schon, ne, oder rauskriegen wollen unbedingt, aber halt der Mensch halt, ja, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, aber das ist halt in dem drin sozusagen, das kriegst du halt nicht aus ihm raus sozusagen, ne?
Ja.
Du kriegst das Dorf aus der Gang, aber die Gang nicht aus dem Dorf, ne? Wie ging dieser Spruch?
Keine Ahnung, aber ich glaube so nicht.
Die Gang nicht aus dem Dorf, nee, du kriegst den. Wie geht denn dieser Spruch? Du kriegst den Kriminellen nicht aus dem Dorf? Nee, keine Ahnung. Du kriegst die Straße, irgendwas mit Straße. Du kriegst die Straße nicht aus dem...
Du kriegst die Straße nicht aus dem Dorf, oder
was? Du kriegst die Kirche nicht aus dem Dorf, aber den Jungen von der Straße, da irgendwie so. Du kriegst die Straße aus dem... Wie geht denn dieser Scheiß vor? Ich hab jetzt keinen Bock. Egal. Du kriegst doch die Straße nicht aus dem Dorf, oder? Aber dafür kriegst du die Dorf aus dem Straße. Ja, egal. Leute, schaut euch ja Clockwork Orange an, wirklich. Es ist jetzt auch nicht einfach zu schauen, weil er halt wirklich verrückt ist, aber das ist einer der Filme, der geht eigentlich relativ lang. Ich glaube 2 Stunden, keine Ahnung, 15 Minuten oder irgendwie sowas. Aber der kam mir gar nicht so lange vor, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil ich schaue den und der ist relativ schnell, denkst du dir so, was, ich habe jetzt eine Stunde angeschaut von dem Film. Ist ja krass so. Und so ging es mir so ein bisschen.
Ja, weil er halt auch eine gute Geschwindigkeit beim Erzählen halt hat.
Ja, er hat eine gute Geschwindigkeit und er hat halt so viele skurrile Szenen, die irgendwie, wo du halt einfach immer so dran bleibst. Also mir ging es jetzt nie so, dass ich irgendwie, wie bei manchen anderen Filmen, die mal lang gehen, wo du dir denkst so, ja, ich schau mal ganz kurz im Handy, ob irgendwie jemand was Wichtiges geschrieben hat. Das passiert hier, finde ich, gar nicht, weil der so skurril ist und so auf einen wirkt, dass man einfach hinschaut und sich denkt, hä, was, Alter, was ist denn jetzt, was machen jetzt die, was ist denn? Und auch, keine Ahnung, es gibt auch so viel zu sehen bei dem Film, ne? Und sind es nur diese Outfits und was sie tragen und was sie machen oder diese Bilder, diese Szenenbilder, diese Einrichtung oder dieses ganze skurrile künstlerische oder diese Kunstwerke oder was auch immer du überall siehst. Wenn es nur das ist, es gibt ja auch so geile Szenen, wo dann Beethoven das erste Mal abgespielt wird, wo man dann so sieht, dass er so großer Beethoven-Fan ist, wo du dann diese blutenden Jesus-Figuren siehst, die dann immer in so schnellen Schnitten zu den Beats oder zu dem Beat halt von dieser 9. Sinfonie die ganze Zeit dazu geschnitten sind und dann so Nahaufnahmen siehst und wieder weiter weg und dann siehst du wieder ganz viele Skulpturen und ja, es ist fantastisch, es ist wirklich fantastisch gemacht.
Ja.
Wie gesagt, ich brauche aber, gibt es kein Fazit dazu zu sagen, das ist ein absoluter Kultfilm und ich finde absolut zu Recht und er lässt sich auch heute noch fantastisch anschauen und hat echt viele, viele Jahre auf dem Buckel und ich kann es nur nicht oft genug sagen, wer weiß, wie das einfach in die 70er gewirkt hat, da wo man mit Gewalt und mit Sexualität nochmal ein bisschen anders, glaube ich, umgegangen ist, vor allem im Mainstream oder in so Medien und sowas.
Ja.
Da war das nochmal eine andere Hausnummer, sowas zu zeigen, wie heutzutage. Heute ist man viel gewohnt und wenig schockiert einen heutzutage, was Sex und Gewalt und so allgemein angeht. Und es ist ja was Alltägliches, was wir überall sehen, ständig. Und ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil das nicht meine Zeit ist, aber ich glaube, das war damals noch nicht so alltäglich und überall zu sehen. Und deswegen war das nochmal eine andere.
Ja, da hat so ein Film, da hat so ein Film schon schocken können. Also kann ich mir schon gut vorstellen.
Und auch, war dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen angsteinflößender, mehr oder weniger, diese Brutalität einfach zu sehen. Ne? Dieses ultra brutale Horrorshow. Dann würde ich sagen, es war eine schöne Folge, auch wenn du heute ein bisschen, ne? Aber es macht ja nichts.
Ich war nur ein bisschen ruhig.
Jetzt trinkst du einen Tee, dann machst du dir einen Müsli-Riegel auf. Und dann
ziehe ich mir meine Drogis durch die Stadt.
Und dann ziehst du, wartest, bis es abends wird und dann ziehst du los. Packst du dir einen Eierschoner ran, ziehst du ein weißes Hemd und deine weiße Jeanshosen an, ein paar Stiefel, Melone auf und los geht's.
Ich hätte tatsächlich so einen Sackschutz. Also, ey, viel fehlt nicht mehr zum Drug.
Righty, right. Okay, nee, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine schöne Folge über einen außergewöhnlichen Kultfilm auf jeden Fall oder einen außergewöhnlichen Film definitiv.
Ja.
Wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge, nächsten Sonntag wie immer. Und ich würde sagen, gerne Podcast bewerten, gerne folgen. Gerne euren Nachbarn
fein.
Und allen anderen von dem Podcast erzählen. Das würde uns auch sehr freuen. Dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast, right?
Right.
Okay, dann bis nächste Woche und habt eine schöne Woche, habt einen schönen Tag, was auch immer. Bis
dann. Well, my drunk boys.
Alright, alrighty, right.
Goodbye.
Fine, goodbye.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.